Guten Morgen, liebe Geschwister.
Guten Morgen.
Ja, wir dürfen heute, nachdem wir gestern etwas trockene Materie betrachtet haben und vielleicht das eine oder andere an Gedanken gekommen ist, was vielleicht schwerer zu verdauen ist, so wollen wir jetzt in den Brief einsteigen. Und ich möchte zunächst einmal zwei Blickwinkel betrachten auf den Briefinhalt. Und zwar kann man den Brief in folgender Weise betrachten, nämlich die Beziehung Gottes und Christi zur Gesamtschöpfung. Christus hat in allem den Vorrang, denn das All ist durch ihn und für ihn geschaffen. Christus erhält das All aktiv am Leben, auch jetzt während des bösen gegenwärtigen Äons, wo er Macht und Einfluss an Satan delegiert hat. Trotzdem ist er es, der es am Leben erhält. Und Gott hat durch Christus das All mit sich versöhnt. Nicht er sich mit dem All, sondern das All mit sich, indem er die Position des Feindes eingenommen hat und sich selber gerichtet hat, ja, durch den Sohn. Schließlich kann man es jetzt rumdrehen. Das erste ist sozusagen die Globalbetrachtung und jetzt gehen wir zum Einzelnen, nämlich zur Beziehung Christi, des Hauptes, zum einzelnen Leibesglied. Durch Christus ist der Glaubende dem Kosmos, der Sünde und dem Gesetz gestorben. Christus ist die Fülle seiner Existenz und seines praktischen Lebens im Glauben. Was war wohl der Anlass des Briefes? Wäre die nächste Frage. Die Briefe an die Römer und Epheser sind inhaltlich systematische Lehrschreiben. Den Epheserbrief kann man sogar oder durchaus als eine Fortsetzung des Römerbriefs sehen. Ja, von der Entfaltung der gesamten Lehre. Beide enthalten wenig oder gar keine lokalen Themen, Fragen oder Probleme. Das andere Extrem wäre zum Beispiel der Galaterbrief oder die beiden Korintherbriefe. Da hat man den Eindruck, es gibt nur Probleme, wenn man die liest. Ja? Zum Glück hat Gott keine Probleme, ja? Sondern nur wir. Der Kolosserbrief geht dagegen auf Verhältnisse in Kolossä und teilweise in Laodicea ein, obwohl der Paulus diese Geschwister nicht von Angesicht gesehen hatte, zumindest zu dem Zeitpunkt des Briefschreibens nicht. Natürlich sind die dortigen Zustände auch in anderen Versammlungen vorhanden gewesen, aber ebenso wie die verschiedenen Orte eben unter verschiedenem Einfluss sind, gibt es eben auch lokale Probleme und die werden entsprechend behandelt. Ganz ausgeprägt bei den Korinthern, das war eine Hafenstadt, da war praktisch internationales Publikum und damit war auch die Gemeinde ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Und auch wenn die Hauptkulturen griechisch und jüdisch dominiert haben, so waren doch auch ganz andere Einflüsse da. Ist für mich zum Beispiel auch ein Grund, warum es in Korinth wohl sehr viel Zungenrede gegeben hat. Ja? Weil nicht alle Leute der Gemeinde wohl die Sprache beherrscht haben, in der da gepredigt wurde. Ja? Das ist ein Gedanke, ja, den möchte ich jetzt nicht verbreitern, aber einfach mal zum Nachdenken. Nach Kolosser 2, Vers 1 führt Paulus einen großen Kampf um die Kolosser und die Laodicea und alle Geschwister, die er nicht von Angesicht her kannte. Was war das für ein Kampf? Im Vers 3 im Kapitel 1 spricht er vom Danken und Beten. Paulus und Timotheus führen einen Gebetskampf. Im Vers 9 bittet er seinen Herrn regelmäßig, ja, um Erfüllung mit Erkenntnis des Willens Gottes Er bittet um alle Weisheit, das ist die Fähigkeit, Erkanntes der Situation angemessen, optimal umzusetzen im Leben. Und er bittet um geistliches Verständnis, das ist die Zusammenschau göttlichen Denkens. Ja? Geistliches Verständnis oder Zusammenschau. Das heißt, man muss die Bibel im Laufe des Lebens in einer Zusammenschau betrachten. Nicht einzelne fettgedruckte Verse herausgreifen, sondern ganze Bücher in ihrer Gesamtausgabe Aussage zu erfassen. Darum geht es in unserem Leben. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist klar, aber ist absolut Ziel jeder Belehrung, auch in der Gemeinde. Nach Kapitel 2, Vers 2 kommt hinzu, die Herzen sollen vereinigt sein in Liebe. Die Herzen, ja, ist also eine Herzensangelegenheit. Dort fallen ja die Entscheidungen für unser Leben, für Reden und Tun. Sie sollen hingelangen zu allem Reichtum der vollen Gewissheit der Zusammenschau, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, worin alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Dazu ist ein Gebetskampf notwendig. Ja, wir werden dann auch noch sehen, warum. Wozu ist es notwendig? Was ist das Ziel dieser Gebete und dieser Belehrung? In Vers 10 finden wir die wichtige Aussage, um würdig des Herrn zu wandeln. Ja, das Ziel aller Belehrung zielt zunächst darauf ab, dass wir dem Evangelium gemäß wandeln, dass unser Wandel die Lehre ziert in allem. Ja, der Daniel hat das Wort auch sehr betont im Titus 2. Wir sollen ein Leben führen zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Also nicht zum Preise der Herrlichkeit unserer Leistungen, ja, sondern zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Das kommt übrigens dreimal im ersten Kapitel des Epheserbriefs vor, in Vers 6, 12 und 14, dass das der Sinn unseres Daseins hier ist. Neben der Verwandlung in das Bild Jesu, keine Frage, das läuft parallel ab. Was hat den Kampf des Paulus denn ausgelöst? Nächste Frage, ja. Kolosser 2, Vers 4. Dies aber sage ich, damit niemand euch verführe, jetzt kommt es, durch überredende Worte. Also Wortschwelle, ja, Wortgefechte, eine Menge Worte, aber ohne Inhalt. Man sagt auch Redestroh, ja. Politiker beherrschen das besonders. Ja, die können eine Viertelstunde reden und nichts sagen. Ja. Und genau das wird aber, das bedeutet aber Verführung. Ja, man weiß nicht, von was der Mensch am Anfang gesagt hat, und man weiß auch nicht, was er sagen wollte. Er hat eine Viertelstunde geredet. Und das sollen wir eigentlich nicht. In Vers 8, dort in Kapitel 2, nennt er die betreffenden Verführungen, nämlich Philosophie war damals ein großes Problem, Liebe zur Weisheit nennt sich das, das klingt gar nicht schlecht, ja, aber da steckt eine Verführung dahinter. Und Paulus nennt es leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen, das heißt nach den Prinzipien und den Denkschemata des Kosmos und nicht nach Christus. Das ist das Wichtige, ja. All dieses kosmische Gedankengut ist nicht nach Christus. Kolosser 2, Vers 9, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Christus. Und nach dem folgenden Vers 10, sind wir zum Vollmaß gebracht in ihm, dem Christus. Und damit steht durch die Verführung all dieses auf dem Spiel. Das ist eine bittere, ernste Angelegenheit. Und die Folge der Verführung ist eben, dass man zwar das Leben aus Gott nicht verliert, denn geboren ist geboren. Der Herr Jesus sagt dem Nikodemus in Johannes 6, Vers 3, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, Auf der anderen Seite aber, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und das kann man nicht mehr verlieren. Und wir wissen ja, dass wir im Grunde aus zweierlei Dingen bestehen. Einerseits aus Fleisch und andererseits die neue Wesenheit, die neue Existenz im Geist. Aus Gott aber seid ihr in Christo Jesu. Ja, man kann das Leben zwar nicht verlieren, aber man kann in seinem Wandel fruchtlos werden. Und da gibt es viele Beispiele. In Kolosser 2,18 sagt Paulus, man kann den Kampfpreis, um den Kampfpreis kommen, ja, wenn man sich in religiösen Handlungen ergeht. Man kann um den Siegeskranz gebracht werden, wenn man nicht in der Rennbahn drinne bleibt. Ja? Paulus nennt dieses Bild in 1. Korinther 9. Schließlich, und das ist auch eine wichtige Geschichte, wo Paulus sich in einem ganzen Brief genau um dieses Thema müht, in Galater 5, können wir im praktischen Leben aus der Gnade fallen. Das heißt, dass die Gnade, die der Herr uns gibt, so gut wie wirkungslos ist in unserem Leben, ja, weil wir uns nach irgendwelchen Vorschriften richten und nicht nach dem, was wir in Christo haben. Und das entsteht dann, wenn wir das Evangelium mit dem Gesetz Moses oder mit unseren eigenen Gesetzen vermischen. Dann fallen wir dadurch aus der Gnade. Wir erklären damit Jesu Erlösungswerk für wirkungslos. Ja, da denkt man dann im Einzelfall gar nicht dran, dass genau das auf dem Spiel steht. Paulus sagt in Galater 3 irgendwo, glaube 24, wenn wir aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden, dann ist Christus umsonst gestorben. Schließlich, 1. Korinther 5 ist das Beispiel, dort war ein Mann, der hatte die Frau seines Vaters genommen. Ja, die Brüder hatten ihn ermahnt, dass das nicht geht, und er hat gesagt, doch, das geht. Und er hat es nicht als Sünde akzeptiert. Und damit musste der Paulus ihn dem Satan übergeben. Das heißt, er musste ihn aus der Versammlung Gottes rauswerfen. Und damit dem Gericht Satans übergeben. Aber nicht für alle Zeit verdammt, sondern das Prinzip besteht darin, das Gericht sollte eigentlich zur Umkehr führen. Und im schlimmsten Falle ist es dann so, dass so jemand in dieser Sünde lebend stirbt und sein Geist nur errettet wird am Tage des Herrn Jesu. Das wäre die Konsequenz. Oder die andere in 1. Korinther 3, wie Paulus etwas vorher gesagt hat, dass das Werk, das Lebenswerk, das, was auf dem Christusgrund gebaut wird, der dem Feuer der Liebe Gottes nicht standhält und deshalb verbrennt. Holz, Heu und Stroh nennt Paulus im Bilde dafür. Schließlich gibt es noch in 1. Timotheus 1, 18 bis 20, und da nennt Paulus, was er sehr selten macht, zwei Namen, nämlich Hymenäus und Alexander, die haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Denn sie haben weder den Glauben noch das gute Gewissen bewahrt. Das heißt, sie haben eben auch Dinge des Glaubens mit anderen Dingen vermischt. In 2. Timotheus 2, 17 und 18 wird noch genauer gesagt, was da passiert ist. Sie waren von der Wahrheit, dem Evangelium Gottes abgeirrt, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Das heißt, da ging es damals um eine wirklich bewusste Verdrehung der Aussagen der Schrift. Und das kann passieren. Ja. Wir hatten auch einen Fall, da gab es jemanden, der sagt, der Herr Jesus kommt nicht wieder auf diese Erde. Und es steht sogar in der Schrift. Und dann argumentierte er, dass das in Apostelgeschichte 1 steht, da wo die Engel sagen, dass der Herr Jesus genauso, wie er da jetzt in den Himmel gefahren ist, so wiederkommen wird. Und hat derjenige gesagt, da würde stehen, dass der Herr Jesus nicht kommt. Ich weiß nicht, wie das geht, aber er hat so gesagt. Und es war schwierig, damit umzugehen. Nun, wie entgegnet Paulus all dieser Problematik? Der Kolosserbrief ist in dieser Beziehung, also in der Behandlung all dieser Probleme, habe ich jetzt geprägt, indem ich eines seiner Worte verwendet habe. Es ist ein Bild gesunder göttlicher Ermahnung. Ja, ein Bild gesunder göttlicher Ermahnung auf der Ebene des Leibes Christi. Denn zur Behandlung dieser wirklich ernsten Missstände und Gefahren macht der Herr durch Paulus keine Liste mit allen Einzelheiten, was da alles Falsches gelehrt wird und so weiter. Er macht auch keine direkte Ursachenanalyse, sondern er nennt anschließend auch nicht alle möglichen Spezialrezepte zu deren Lösung. Was macht er? Er zeichnet in Kolosser 1 ab Vers 14 bis etwa Kapitel 2, 15 ein alles sichtbare, weit überragendes Bild von Christus. Er stellt einfach diesen ganzen Kram Christus in einer übermäßigen Dimension entgegen. In Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Kolosser 1, 19 und 2, 9. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und des Wissens vorhanden. Kolosser 1, 16 und 17. Durch Christus ist das All, das Sichtbare und das Unsichtbare, losgekauft und versöhnt. Kolosser 1, Vers 14 und dann später 19 und 20. Und Christus hat in allem den Vorrang. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung, der Erstgeborene aus den Toten. In Christus hat also die Versammlung und damit du und ich alles. Wenn wir das haben, dann haben wir alles. Haben wir das nicht, dann haben wir nichts. Damit, mit dieser Methodik möchte ich mal sagen, oder mit diesem geistlichen Prinzip, verblasst dann alles von Menschen eingeschleuste an Missständen zu einem jämmerlichen Zerrbild. Der Lesende und Hörende muss darüber selber, so wie auch Paulus einst, zur Einsicht gelangen, die er in Philipper 3 formuliert. Philipper 3, 7 bis 9. Aber was irgend mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen des überragenden Wissens um Christi Jesu meines Herrn, steht da wörtlich, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf dass ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, was sein persönliches Problem ja war, sondern die durch den Glauben Christi Jesu ist. Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Und das ist, wie schon gesagt, ein Bild gesunder Ermahnung. Mit allerlei negativen Einflüssen auf die Versammlung umzugehen, ihnen geistlich zu entgegnen. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir uns in endlosen Analysen, Abhandlungen und Vorträgen schwerpunktmäßig mit dem Negativen und dem Verkehrten beschäftigen, sondern, wie es der Herr hier durch Paulus in Kolosser 1 vormacht, er rückt schlicht den Schriftgrund plastisch in den Vordergrund und lehrt konsequent das Evangelium des Christus. Anders ausgedrückt, den absoluten Maßstab unseres Gottes und sein Wort müssen wir unmissverständlich und auch nicht mit Zuckerwatte verpackt, ja, sondern so wie es da steht, und vor allen Dingen in Liebe verkündigen. Und daraus lernt der Hörende mit Hilfe des Geistes Christi das Ungesunde und Minderwertige selber erkennen und ausscheiden. Ja, es ist ja wichtig, dass wenn jemand ja in seinen Gedanken noch verkehrt denkt, dass er selber erkennt, da und da denke ich verkehrt. Nicht so, das ist natürlich klar, der mag mich nicht oder dem gefällt es nicht, was ich mache. Und jetzt gucke ich halt, dass ich mit dem klarkomme. Ja? Aber in meinem Inneren tut sich nichts dabei. Ja? Er läuft innerlich noch auf dem falschen Weg. Er muss innerlich zur Überzeugung kommen, dass das, was er denkt oder macht, nicht okay ist. Und dann ist gewonnen. Und genau das ist auch die Erziehungsmethode Gottes. Für die, welche dann immer noch Mühe haben, geht Paulus später im zweiten Kapitel in Vers 8 und Vers 16 bis 23 relativ kurz auf einige schwierigere Fälle ein. Natürlich müssen wir, und das ist auch ganz klar, wir müssen Fehlentwicklungen und Gefahren immer wieder auch beim Namen nennen, keine Frage. Sonst kommen wir unserem Wächteramt nicht nach. Ja, das ist ja auch wichtig. Und das macht auch die ganze Schrift so. Aber das Verhältnis muss stimmen und die biblische Belehrung, das Evangelium des glückseligen Gottes, muss den absoluten Vorrang haben, auch der präsentierten Menge nach. Ja? Wenn ich jetzt über negative Dinge rede, dann muss ich trotzdem den Überhang mit echtem, mit göttlichem füllen. Wir dürfen dem Negativen nicht zu breiten Raum einräumen. Auf der anderen Seite ist auch Zuchtmeisterei, Herumwettern, ständiges Klagen, wo überall alle Dinge schief laufen, nur auf wenige ausgewählte Bereiche der Schrift fokussierte Predigt, die bringen keine geistlich mündigen Menschen hervor. Der Paulus sagt den Korinthern, ihr habt zwar 10.000 Zuchtmeister, aber wenig Väter. Ja? Und die Väter haben normalerweise die Eigenschaft, dass sie wirklich erziehen können. Zuchtmeister, die können nur dressieren. Und Gott will keine Dressierten, das macht der Teufel. Der Teufel uniformiert alle. Alle haben das Gleiche an, ja. Obwohl sie sagen, ich bin individuell, ich lasse mich nicht manipulieren und trotzdem kaufen sie den gleichen Kram im Modeladen. Ja? Ich habe jetzt nicht gesagt, das würden nur die Frauen tun, die Männer sind da nicht besser. Ja? Und ich nehme mich auch selber an der Nase dabei. Wir müssen aber geistlich mündig werden, sonst halten wir dem Druck nicht stand, der auf uns einstürmt täglich, der schon auf die Kinder im Kindergarten und davor schon einwirkt. Nun gehen wir in das Kapitel 1 rein. Der erste Abschnitt des Kolosserbriefs, der geht von Kapitel 1, Vers 1 bis etwa 2, Vers 5. Überblicksmäßig können wir Folgendes sagen. 7 Abschnitte sind es etwa. Die Verse 1 und 2 sind Adressaten, Empfänger und Gruß. Die Verse 3 bis 8, da geht es um Danksagung und die allgemeine Wirkung des gehörten Evangeliums. Vers 9 bis 14, dort finden wir ein Gebet für die Kolosser und alle übrigen Versammlungen Gottes. Das ist ein Mustergebet, ja, so wie auch das in Epheser 1, das wir inhaltlich durchaus übernehmen sollten. Verse 15 bis 17, Christus hat in allem den Vorrang. Er schuf, er hält, erfüllt, überragt alles. Verse 18 bis 20, die kosmische Bedeutung des Erlösungswerkes Christi. Ich denke, dass der Ruben darüber einiges sagen wird in seinen Diensten. Verse 21 bis 23 in Kapitel 1. Christus ist der persönliche Erretter für jeden Glaubenden. Die Verse 24 bis 2,5, Auftrag und Dienst des Paulus und damit auch der Versammlung Gottes. Die Verse 1 und 2, Adressaten und Gruß. Paulus beginnt: Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Abgesondert zum Dienst, weg von dem, was bisher vor dem Geschehen in Damaskus sein Leben ausfüllte. In Römer 1, 1 und 2 lesen wir: Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, Jesum Christum, unseren Herrn. Ende Vers 4. Ja, das ist der Hauptsatz, der durch diese Verse Römer 1, 1 bis 4 geht. Oder in Galater 1, Vers 15 und 16: Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Wer sich ebenso von seinem Gott abgesondert weiß, in dem Christus Wohnung genommen hat, und lebt, so wie wir in Galater 2, Vers 20 gestern gelesen haben, dessen Leben hat von dem Zeitpunkt der Wende an ein anderes Vorzeichen. Alles, was er tut und lässt, ist für ihn selbst, für Gott, für den, der ihn abgesondert hat. 2. Korinther 4, die Stelle wurde diese Woche auch schon zitiert, kommen wir eben noch. Da sagt Paulus, dass die nun leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der sich für sie hingegeben hat. Das ist die entscheidende Sache. Und das müssen wir uns täglich bewusst und klar vor Augen stellen und uns auch selber gegenseitig, zum Beispiel auch auf dieser Freizeit, gegenseitig ermahnen, dass das unser Fokus sein muss. Wenn ich morgens in den Tag gehe, dass ich dann sage: Herr, du weißt, was alles heute sein muss. Nach äußeren Gesetzmäßigkeiten, aber ich will bewusst in diesen Tag gehen, sodass du jederzeit in mein Leben eingreifen kannst, und ich bitte dich, dass das zustande kommt, was du für diesen Tag vorgesehen hast. Ja, wenn wir so in den Tag gehen, dann haben wir die richtige Vorgesinnung. Ja, das mag dann laufen, wie es will, aber wir haben die Vorgesinnung. Ja, und das ist die Ausrichtung, die wir täglich einüben müssen. Nichts, was unser Leben auch im geringsten und im Ferntesten berühren mag, ist davon ausgenommen. Wenn wir darüber nachdenken, könnte uns fast Angst und Bange werden, ob der Verantwortung. Der Hiob hat es einmal so ausgedrückt in einer seiner Verteidigungsreden in Hiob 31, übrigens sehr empfehlenswert, das mal zu lesen, was der Mann für eine Vorgesinnung hatte, ja, für sein Leben. Hiob 29 und 31. Er sagt: Denn das Verderben Gottes war mir ein Schrecken, und vor seiner Erhabenheit vermochte ich nichts. Ja? Er hat seinen Gott, so wie David sagt: Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt, damit werde ich nicht wanken. Ja? Das war diese Vorgesinnung, die gab es auch schon im Alten Testament. Es ist nicht eine alttestamentliche Sprache oder gesetzliche Panikmache, was dort steht, sondern sie entspricht konsequent der Ermahnung des Paulus, wie wir sie etwa in 2. Korinther 5, Vers 10 und 11 finden. Denn wir müssen, heißt es da, alle vor dem Richterstuhl, nicht vor einer Preisrichterbühne, ja, vergesst bitte diesen Ausdruck. Das ist ein Richterstuhl, da geht's um sein und um sein oder nicht sein, was den Wandel anbelangt, ja, nicht was das Leben anbelangt, sondern was den Wandel anbelangt. Dort heißt es, wir müssen dort offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er durch den Leib getan, nachdem er gehandelt hat. Und jetzt muss man richtigerweise sagen, gut, nachdem er gehandelt hat, gut oder minderwertig. Ja? Das Wort Böses ist dort nicht sauber übersetzt. Das muss minderwertig heißen. Da wir nun wissen, wie der Herr zu fürchten ist, überreden wir die Menschen. Was wir sind, ist Gott offenbar. Wir hoffen aber auch, euch offenbar geworden zu sein. Es wird unser Leben beurteilt, ob wir, wie der Paulus zum Beispiel in Philipper 2 schreibt, ob wir unsere Errettung ausgewirkt haben, ob wir das, was wir vom Herrn haben, in unser Leben umgesetzt haben. Um diese Fragen geht es. Nicht, oder ob man in den Himmel oder in die Hölle kommt. Ja, das ist überhaupt nicht dort zur Debatte. Sondern so wie ich gelebt habe, habe ich ja mich der Sünde für gestorben gerechnet. Zum Beispiel habe ich meine Glieder der Sünde zur Verfügung gestellt oder habe ich sie dem Herrn zur Verfügung gestellt. Darum geht's. Ja, wie mache ich meine Arbeit? Ja, habe ich die Vorstellung, jetzt schaffe ich halt für den Chef, den ich sowieso nicht leiden kann? Oder sage ich mir, der Chef, der ist mir jetzt vor die Nase gesetzt, offensichtlich muss ich lernen, mit dem umzugehen und ich muss jetzt meine Arbeit für meinen Herrn tun und nicht für den Chef oder für sonst jemanden. Das gilt auch in der Schule. Die Kinder lernen, ich habe lange geglaubt, ich müsse für den Lehrer lernen. Das hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es eigentlich um mich geht. Da habe ich erst in der Lehre kapiert. Der ganzen Schulzeit nicht. Ja, das gibt's also. Ja. Und das kann auch später noch passieren, dass man denkt, naja, das ist jetzt wegen mir und eigentlich geht's da gar nicht, oder das ist für andere und eigentlich geht's um mich. Also, es ist eine ernste Angelegenheit, da müssen wir uns nicht gegenseitig Angst machen. Aber ich möchte einfach auch an der Stelle mal bekennen, ich bin überzeugt davon, dass ich, wenn der Herr mich durchs Grab gehen lässt, ja, oder auch wenn ich bei der Entrückung noch lebend dabei bin, wenn ich vor dem Richterstuhl erscheinen werde, dann werden sicher manche Irrtümer, die ich jetzt noch in meinem Denken habe, die muss der Herr richten. Ja? Und da wird manches zum Vorschein kommen, wo ich sage, Mensch, das hättest du eigentlich auch auf der Erde erledigen können. Ja? Da bin ich überzeugt von. Deshalb ist ja der Richterstuhl auch da, dass wir vollends passend gemacht werden zu der Aufgabe, zu der Herr uns verwenden möchte. Ja, und wehe, wenn ich auf die Idee komme, jetzt habe ich es gefressen, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich vollendet schon hier. Ich habe womöglich die Sünde abgeschafft in meinem Leben. Manche Leute denken ja so. Ja? Sie könnten die Sünde aus ihrem Leben abschaffen, durch Heiligkeit und sonst was. Das funktioniert nicht. Ja? Und darum geht es. Und deshalb freue ich mich auch auf diesen Tag, obwohl ich weiß, dass noch manches Beklemmende dabei sein wird. Ja, ich freue mich trotzdem. Warum? Weil ich dann auch Antworten bekommen werde für Lebensführungen, für die der Herr mir hier unten keine Antwort geben kann, weil es um eine Darstellung an die unsichtbare Welt geht. Beispiel Hiob. Ja. Der Hiob hat keine Erklärung bekommen, obwohl er womöglich Monate, vielleicht sogar Jahre darum gerungen hat. Warum? Weil sonst das Experiment, das Gott mit Satan hatte, ja, die Diskussion, das wäre schiefgegangen. Ja. Und das müssen wir auch in unserem Leben berücksichtigen. Es geht nun weiter in unserem Text. Und Timotheus, der Bruder, wir sind immer noch im Vers 1, 2. Korinther die zwei Korintherbriefe, Philipper, 1. und 2. Thessalonicher, Philemon und den Kolosserbrief, die verfasste der Paulus zusammen mit dem Timotheus. Er hat von den uns in der Schrift hinterlassenen Briefen nur den Römerbrief, den Epheserbrief und die Briefe an Timotheus und Titus als Autor allein unterschrieben. Der Galaterbrief, der entstand sogar, wie es dort heißt in Vers 2, mit allen Brüdern, die bei mir sind. Also hat er da womöglich mehrere Brüder zusammengenommen, um dieses sehr heikle Thema in Schriftform zu gießen. Der Galaterbrief entstand aufgrund von Problemen in den galatischen Gemeinden. Denn dort stand offensichtlich besonders der Glaube in Christo auf dem Spiel. Den 1. Korintherbrief, den schrieb Paulus zusammen mit Sosthenes, dem Synagogenvorsteher von Korinth. Das ist auch nicht umsonst so. Das war also ein Bruder aus der Gemeinde, an die er geschrieben hat. Ja? Und das verstärkt auch die Verantwortung, die Paulus nicht alleine getragen hat, sondern auf Brüder verteilt hat. Bei den beiden Thessalonicher Briefen zeichnet Silvanus und Timotheus als Mitabsender. Also Silvanus ist wahrscheinlich auch der Silas gewesen. Die im Eingangsgruß der Briefe angegebenen Brüder kannten offensichtlich den Inhalt und standen hinter diesem und verantworteten ihn mit. Was sagt uns das? Obwohl Gott die Dienste in der Gemeinde an einzelne Personen bindet, gibt es keine vertikale Hierarchie mit Vorgesetzten und Untergebenen. Und darum sind den von Gott mit besonderen Gaben ausgerüsteten Personen andere zugeteilt, die Mitverantwortung tragen. Wenn man von Unterordnung in der Versammlung spricht, und das tut das Wort ohne Zweifel, dann geschieht es in der Form, wie wir das etwa in Epheser 5, Vers 21 finden. Epheser 5, Vers 21, das steht leider auch ein bisschen schief in der Übersetzung. Da steht, euch einander unterordnend in der Furcht Christi, so wie auch die Ehefrauen ihren Ehemännern. Das heißt, so wie jedes Gemeindeglied sich dem anderen unterordnet, so soll die Frau sich ihrem eigenen Ehemann unterordnen. Also nicht einfach irgendwie allen Männern. Und in der Gemeinde gibt es eigentlich nur diese Hierarchie, dass man sich selber einem anderen unterordnet. Der Paulus hat es nicht so formuliert, dass die Ältesten darauf aufpassen sollen, dass sich alle Glieder der Gemeinde ihnen unterordnen, sondern er ermahnt jeden, sich dem anderen zu unterordnen. Oder wie er in Philipper 2, Vers 3 und 4 sagt, nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhmtun, sondern in Demut einander höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seinige sehen, sondern auch auf das, was des anderen ist. Dagegen ist etwa die Stelle in Hebräer 13, 17, die jemand vielleicht hier, an die vielleicht jemand denkt, lasst euch von euren Führern überführen, euch ihnen unterordnend, so genauer nach dem Text, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft geben sollen, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Das ist kein Widerspruch zu dem, was wir vorhin an den beiden anderen Stellen gelesen haben. Es ist eher als Ehrenkodex zu verstehen, dass ich jemand, der mich lehrt, dass ich ihn ganz besonders höher achte als mich selbst, ohne dass dabei eine Hierarchieposition abgeleitet wird. Ja? Und deshalb habe ich gesagt, es sei eher ein Ehrenkodex, noch eben keine festgeschriebene Hierarchie. Und es ist auch keine Menschenhängerei da. Ja. Wehe, wehe, wenn ein Verkündiger Geschwister, die unter ihm sitzen, wenn er sie in eine Abhängigkeit bringt zu seiner Person. Dann entstehen Guru-Systeme und wenn der Guru dann stirbt oder nicht mehr kann, dann zerflattert alles. Ja, dann geht alles auseinander. Und die Geschwister sind dann hilflos, ja, weil sie keine Orientierung mehr haben, weil der Guru, hat nicht dafür gesorgt, dass die alle seine Glieder auch Guru werden, wenn man jetzt mal in dem Sprachbereich bleibt. Das heißt autark, geistlich autark werden. Das ist das ganz Entscheidende. Und jede Belehrung, die Gotteskinder nicht in die Autarkie führt, in die geistliche Autarkie, die gehört eigentlich verboten in der Gemeinde. Das darf nicht sein. Es ist natürlich logisch, dass Geschwister, die noch jung im Glauben sind, sich irgendein jemand wie an einem Pfahl halten, ja, bis sie selber Flügge werden. Aber der merkt, ach, an mir hält sich gerade jemand, der muss dafür sorgen, dass das Halten umgeschaltet wird auf das Halten am Herrn. Und ich mache das gerne so vor, ja, wenn in der Gemeinde ist nur diese Form Führung erlaubt, nicht die. Das ist hinter sich herziehen. Wenn ich aber so führe, dann kann ich sagen, guck mal, ich halte dich jetzt, damit du mit der Hand den Herrn festhalten kannst. Ja. Und dann ist es die richtige Führung. Nicht so. Weiter zeigt uns der offenbarende Christus an, dass die Lehre der Briefe Allgemeingut des Leibes Christi ist und sein soll, also der Summe aller Heiligen in den verschiedenen Empfängerversammlungen. Und es ist nicht Privileg von sogenannten Geistlichen oder Eingeweihten, wie das in anderen Religionen, auch in der christlichen, ist. Vergleiche: Paulus hat gepflanzt, hat den Grund gelegt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Ja. Dazu wichtig als Beispiel etwa noch in Apostelgeschichte 18, da finden wir den Apollos und er hat vollmächtig in der Versammlung in Korinth gesprochen, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und da hat es doch tatsächlich ein Ehepaar gegeben, die Priska und der Aquila, interessant, beide, ja, haben sich den Bruder nachher zu sich genommen und haben ihn belehrt. Und wir lesen gar nichts davon, dass der Apollos, der ein Mächtiger, er war mächtig im Gesetz, ja, war ein Gesetzgelehrter, mächtig in Worten. Und der Mann hat sich das gefallen lassen.
Ja.
Ja. Der hat sich belehren lassen von den beiden. Und der Paulus ist des Lobes voll nachher und er weist extra an, ich weiß gerade nicht, wo das steht, dass man den aufnehmen soll, ja, und dass der durch die Gnade der Versammlung behilflich geworden ist. Ja. Sehr kostbar, das kann man nachlesen in Apostelgeschichte 18 und 19. Es wird auch nach Kolosser 1, Vers 5 und 6 deutlich, wo Paulus den Kolossern bezeugt, dass sie nicht ein Spezial-Kolosser-Evangelium gehört haben, sondern Worte der Wahrheit des Evangeliums bezeugt dem ganzen Kosmos. Da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, was das genau bedeutet. Das heißt, das Evangelium, das die Kolosser gehört haben, ist allgemein gut für den ganzen Leib des Christus. Im weiteren Sinn ist jeder einzelne Glaubende in die Verantwortung genommen. Er repräsentiert und steht 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Dienst seines Gottes und seines Evangeliums. Denn wir sind zu Gottes Eigentum zuvor bestimmt, nach Epheser 1, Vers 5. In 2. Timotheus 2, 1 und 2 bezeugt Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade oder erstarke oder sei beweglich oder bewege dich vorwärts in der Gnade, die in Christo Jesu ist. und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Da ist etwas von dem allgemeinen Lehrauftrag von jedem Gläubigen enthalten. Ja, nicht jeder kann vor einer Versammlung sprechen, ja, muss es auch nicht. Aber jeder kann seine Nächsten, seine Kinder, ja, seine Ehefrau, seinen Ehepartner und den Nächsten, ja, in seinem Umfeld belehren. Er soll das können, lernen. Er soll lernen, das zu können. Wir sollen dem Kindesstadium, das heißt aus dem Unmündigsein in Christo, entwöhnt werden, sodass nicht mehr alle möglichen Winde der Belehrung uns aus der Fassung bringen. Wer von Gott gerufen ist, und das heißt jetzt weiter, den heiligen und treuen Brüdern in Christo, die in Kolosse sind, im Vers 2, wer von Gott gerufen ist, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, der ist damit auch heilig und abgesondert für Gottes Zweck, für seine Verwendung. Jeder Glaubende ist vollzeitlich im Dienst. Ja, das müssen wir uns auch immer wieder klar machen, egal welcher Arbeit der Einzelne nachgeht. Er ist sein Eigentum und ferner ist er auch treu, das heißt, er glaubt, setzt sein ganzes Vertrauen in Gott und ist dem geoffenbarten Evangelium gehorsam. Die so beschriebenen unter den Kolossern spricht Paulus direkt an. Sie werden auch den ganzen Inhalt des Briefes vorbehaltlos annehmen. Vielleicht nicht sofort, aber doch nach einiger Überlegung, ja, nach einigem Wirken des Geistes. Und der Brief wird sie, wie Paulus in Kapitel 2, Vers 7 schreibt, tiefer verwurzeln, aufbauen und befestigen im Glauben, wie sie bereits früher belehrt worden sind. Allen Empfängern ist eine Verwaltung anvertraut. In 1. Korinther 4, Vers 1 und 2, das ist auch eine Universalaussage an alle Leibesglieder. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter oder Haushalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Ja, wir können also diese Verwaltungsarbeit nicht irgendwelchen privilegierten oder besonders begabten Leuten abgeben, delegieren, das was die Wirtschaft ja macht, die muss ja arbeiten, delegieren, sonst läuft nichts. Hier wird nichts delegiert. Ja. Jeder ist gerufen, Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein in seinem Umfeld. Jeder ist gerufen, seinen Bruder, seine Schwester neben sich zu belehren, sie zu ermutigen, sie zu ermahnen. Die anderen in der Versammlung spricht Paulus natürlich auch an. Sie müssen aber erst wieder zurück oder gar grundsätzlich auf den Zustand treu gebracht werden. Ja? Es gibt ja auch Untreue, ja? Die gibt es auch in der Gemeinde. Und die müssen wieder treu werden, ja, indem sie sich belehren lassen. Wir wollen hier sogleich einem Missverständnis vorbeugen. Treu und heilig ist nicht zu verwechseln mit gereift und erfahren. Ja, muss man sehr aufpassen. Das sind zweierlei Dinge. Das zeichnet nicht nur Menschen aus, die schon eine größere Wegstrecke im Glauben hinter sich haben, treu und heilig, ja, sondern treu ist vielmehr das bisher Erkannte in seinem Leben konsequent umsetzt, auslebt und gebraucht. Der ist treu. Ja. Und so ist ein Kind, ein Säugling, im Glauben dadurch treu, dass das, was es bis jetzt erfasst hat, zu 100% in sein Leben reinnimmt. Ja? Der ist dann schon treu. Heilig ist er schon deshalb, weil der Geist, der Christus, in ihm wohnt. Ja? Das heißt, wir werden nicht heilig, sondern wir sind heilig. Und deshalb können wir heilig leben. Beispiel, ein 100-Meter-Läufer als äußeres Abbild. Wenn ein 100-Meter-Läufer die Medaille gewinnen will, was muss der tun? Der muss vom Start bis zum letzten Millimeter zu 100% laufen. Ja? Von Anfang an. Und genau das ist das Gleiche im Glauben. Philipper 3, Vers 13 bis 16 sagt Paulus: Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben, also bereits vollkommen im absoluten Sinne zu sein, heißt es. Eines aber tue ich, vergessend, interessant. Er sagt nicht, er hat schon alles vergessen, ja? Sondern vergessend, das ist ein Prinzip, dass man die Vergangenheit, die uns immer wieder mal einholen will, ständig dort lassen, wo sie hingehört, nämlich in der Vergangenheit. Und uns konsequent ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Und jetzt heißt es dort, und das, da muss man wieder aufpassen, so viele nun vollkommen sind, und das gefällt mir an der Stelle nicht so gut, die Übersetzung, weil mit Vollkommenheit, da kriegen wir immer so den Nebengedanken des Perfektionismus. Ja. Es muss alles perfekt sein und erst dann sind wir vollkommen. Das ist falsch. Der Paulus beschreibt es ja anders. Zu viele nun erwachsen oder zielgerichtet sind. Lasst uns also gesinnt sein. Nämlich das Zurückliegende dort lassen, wo es ist, und eine konsequente Ausrichtung auf das Ziel zu haben. Das bezeichnet Paulus als vollkommen. Das ist also eine dynamische Vollkommenheit gewissermaßen, ja, indem ich laufe und indem ich richtig laufe. Und genau das ist vollkommen. Und das kann schon ein Säugling im Glauben und das kann einer, der schon 50 Jahre im Glauben läuft, gleichermaßen. Ja. Und keiner muss dann auf den anderen runterschauen, ach, der ist ja noch da. Das hilft sowieso nicht. Lasst uns also allzeit gesinnt sein und wenn, und jetzt kommt die typisch göttliche, gnädige, wunderbare Ermahnung. Wenn ihr noch etwas anders gesinnt seid, so wird auch Gott euch dies offenbaren. Doch, und jetzt wiederholt er praktisch mit anderen Worten diese Vollkommenheit noch einmal, wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen laufen. Heißt wieder, bis er Herr Erkanntes konsequent im Leben umsetzen. Ja? Und dann kommt neue Erkenntnis dazu, die ich dann wieder konsequent anwende. Und so ist es ein vollkommenes Wandern bis wirklich zum absoluten Vollkommenheitsziel, das wir erst nach dem Richterstuhl des Christus erreichen werden. Nicht vorher. Nicht vorher. Nach diesem Wort umfasst vollkommen im Erwachsensein oder Erwachsensein folgendes. Erstens mal reale Selbsteinschätzung. Ja? Zweitens, Vergangenheit lassen, nicht zurückschauen. Wer zurückschaut beim Pflügen, wird keine gerade Furche ziehen können. Ja, sagt der Herr Jesus schon auf der Erde. Ausstrecken nach dem, was vorn ist, immer das Ziel anschauen und eilen auf dem Weg. Wie sollte Israel das Passa essen? In Eile. Also im Aufbruch vom Alten zum Neuen. Ja? Es gibt eine schöne Übersetzung, ich weiß nicht, wer die geprägt hat. Da steht es, als die Hinwegeilenden. Ja? So sollte Israel das Passa essen, weil ihre Errettung quasi unmittelbar bevorstand. Ja? Und so dürfen wir leben. Und eine weitere Beschreibung, in dem bereits Erkannten umherwandeln, es aktiv ausleben, nichts weniger und nichts mehr. Und dazu wünscht Paulus seinen Geschwistern in Kolosse: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Das ist keine fromme Floskel, kein Beiwerk, sondern es ist ein lebensnotwendiger Segenswunsch, den Paulus hier ausspricht. Nach Römer 5, 1 und 2 haben wir nämlich Frieden und Gnade zwar grundsätzlich empfangen, leben aber von beidem weiterhin täglich. Ich brauche täglich den Frieden mit meinem Gott. Ich brauche täglich seine Gnade, um überleben zu können. Zum Frieden finden wir in Epheser 4, Vers 3 zum Beispiel, dass die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens bewahrt wird. Oder in Philipper 4, Vers 7, dass der allen Verstand übersteigende Friede Christi Herz und Denken bewahrt in Christo Jesu. Und in Kolosser 3, Vers 15 fordert Paulus die Gemeinde auf: Der Friede des Christus entscheide in unserem Herzen. Ja? Oder richte. Ja? Besser ist eigentlich entscheide. Das heißt, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, dann muss ich mich fragen, wenn ich mich jetzt für die bestimmte Sache entscheide, kann ich das im Frieden meines Herrn tun? Ja? Oder bewirkt das, was ich entscheide, Frieden in meinem Umfeld? Ja, solche Fragen darf ich mir stellen und soll ich mir stellen und dann entscheiden. Das bedeutet, der Friede Christi entscheide in euren Herzen. Mit der Gnade ist es nicht anders. In Hebräer 4, Vers 16, da wird uns gesagt: Wir treten hin zum Thron der Gnade und empfangen Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, das bedeutet, dass der Herr uns immer zum richtigen Zeitpunkt die Gnade erweist, die wir brauchen. Und da dürfen wir auch schon morgens dafür danken, dass das so ist. Titus 2, 11 und 12 schließlich noch: Die Gnade ist erschienen, Rettung bringend allen Menschen. Nicht nur ein paar, sondern allen Menschen. Und jetzt kommt die Konsequenz für die, die bereits auf dem Weg sind. Uns aber erzieht die Gnade. Ja? Das heißt, Erziehung kann nur durch Gnade geschehen. Nicht durch Draufhauen und Verbalkonzerte, sondern durch Gnade. Uns aber erzieht sie, dass wir das Weltliche oder Kosmische mit all seiner Lust verleugnet habend, besonnen und zur Ehre Gottes leben in diesem Zeitalter. Dazu brauchen wir täglich Gnade und die bekommen wir auch. Amen. Amen. Ich möchte noch danken. Ja, Vater, hab Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und nicht nur dein Wort, sondern deinen Sohn in uns hinein. All denen, die deine Kinder sind, in denen wohnst du durch deinen Sohn, durch den Geist deines Sohnes, durch deinen Geist. Hab ganz herzlich Dank dafür, für diese Gewissheit. Und du hast damit alles in uns hineingegeben, was wir für das tägliche Leben brauchen. Wir müssen nirgendwo hinlaufen, um irgendwo anders Hilfe und Kräfte und Sonstiges einzusammeln, sondern was wir in Christo haben, ist alle Zeit genügend. Gib, dass das Ich und dass wir alle dies täglich neu, wenn wir in den Tag gehen und auch über den Tag weg uns immer wieder klar machen, gerade dann, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, wenn es zu entscheiden gilt, dass wir dann uns darauf besinnen, dass wir deine Gnade zur Verfügung haben. Gesegnet seist du darüber. Amen. Amen. Amen.